Ja, ich glaube, dass das Thema wirkungsvoll leben trotz Corona ganz speziell heute gilt, weil die Herausforderung wird ja sein, dass wir nicht einfach sagen können, okay, die Menschen entscheiden sich in einem Glaubensgrundkurs oder in einer Veranstaltung, Evangelisation, sondern wir sind gefordert und wahrscheinlich, wir wissen ja nicht, wie lange Corona noch geht, aber wahrscheinlich wird es in der nächsten Zeit so sein, wenn wir Menschen erreichen wollen, dann werden auch Sie und ich im normalen Alltag mit Menschen über Jesus reden und Menschen auch zu einer Entscheidung einladen. Also wir können es nun nicht mehr einfach nur auf eine Veranstaltungsreihe oder auf einen Glaubenskurs abschieben. Und darum ist es so wichtig, dass wir wirklich wirkungsvoll leben. Ich möchte Ihnen einen Vers vorlesen aus dem 2. Timotheusbrief, Kapitel 1. Und zwar der Vers 7, da heißt es, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Als Paulus den 2. Timotheusbrief schrieb, war er ungefähr 70 Jahre alt, Timotheus war 40 und Paulus hatte Timotheus nach Ephesus geschickt in die dortige Gemeinde, weil es extrem viele Probleme und Schwierigkeiten gab. Und bereits im 1. Timotheusbrief gibt Paulus Timotheus verschiedenste Anweisungen, wie er leben soll, wie er handeln soll, wie er wirken soll, damit sich die Probleme in der Gemeinde lösen. Es sieht aber so aus, dass es nicht wirklich gefruchtet hat. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, es hat mich gefreut oder ermutigt. Also sogar wenn wir Gemeinde Jesu bauen würden unter der direkten Anweisung von Paulus, heißt das noch lange nicht, dass es wirklich funktioniert und dass die Probleme gelöst werden. Wie aber auch immer, Timotheus war entmutigt. Er war traurig, er war niedergeschlagen und in diese Situation hinein schreibt Paulus nun den 2. Timotheusbrief. Und was auffallend ist, er ermutigt Timotheus nicht, eine neue geistliche Erfahrung zu machen. Das wäre heute ja total modern, dass er geschrieben hätte, du brauchst eine neue Salbung oder was weiß ich so in dieser Richtung. Das macht er aber interessanterweise nicht, sondern er zeigt dem Timotheus, was er in Jesus schon alles hat und wie er handeln soll. Und aus der ganzen Fülle des 2. Timotheusbriefes möchte ich eben diesen einen Punkt herausgreifen. Wie kann unser Leben wirkungsvoll sein? Und es ist keine Frage, wenn unser Leben wirkungsvoll sein will, müssen wir uns auf die Kraft Gottes besinnen, die wir haben. Noch einmal dieser Vers. Paulus sagt, denn Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern hat uns den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit geschenkt. Interessant ist dabei das Verb gegeben in der griechischen Sprache. Es steht nämlich in einer Zeitform, die sagt, dass Gott in der Vergangenheit etwas gegeben hat, was in der Gegenwart noch Auswirkungen hat. Also Paulus sagt hier zu Timotheus, wir haben diesen Geist der Kraft. Wir müssen nicht nach etwas Neuem streben. Wir haben wirklich alles. Natürlich stellt sich die Frage, warum sind wir oft so kraft- und saftlos? Vielleicht liegt es daran, dass Jesus die Kraft zurückhält, bis wir sie wirklich gebrauchen. Und jetzt möchte ich mit Ihnen einige Voraussetzungen zeigen, die wir mitbringen müssen, damit diese göttliche Kraft, die wir haben, auch wirklich wirksam wird. Ein erstes. Wenn wir wirkungsvoll sein wollen, dann müssen wir uns, wie ich schon gesagt habe, die Kraft Gottes in uns bewusst machen. Im Epheserbrief, Kapitel 1, schreibt Paulus im Grunde genommen ein Gebet für die Gemeinde in Ephesus. Er sagt, er, Jesus, erleuchte euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, mit was für einer überwältigenden großen Kraft er unter uns den Glaubenden am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte. Hier haben wir es genau wieder. Paulus bittet nicht für die Gemeinde, dass sie neue Kraft bekommen, sondern er bittet einfach darum, dass sie erleuchtende Augen bekommen. Also, dass die inneren Augen plötzlich aufgehen und die Christen sehen, ja, was haben wir denn für eine Kraft in uns selber? Und dann beschreibt er das. Er schreibt, es ist genau die gleiche Kraft, die Jesus seinerzeit von den Toten auferweckt hat. Die ist in uns wirksam. Das müssen Sie sich mal vor Augen halten. Da ist eine Leiche, Jesus. Und diese Leiche wird durch diese göttliche Kraft lebendig. Ja, noch mehr, Jesus wird nicht nur lebendig, sondern er bekommt einen Auferstehungsleib. Und jetzt sagt Paulus, genau diese Kraft ist in jedem Christen da und wirksam. Darum müssen wir ja nicht aus eigener Kraft die Gemeinde Jesu bauen. Die Bibel sagt, nicht durch Heer oder Kraft soll es geschehen, sondern durch meinen Geist. Darum sollen wir uns nicht selber anstrengen, nicht selber bemühen, nicht selber krampfen, sondern wir sollen in der Kraft des Heiligen Geistes leben. Nun ist es klar, diese göttliche Kraft haben wir nicht von Geburt an. Diese göttliche Kraft können wir auch nicht in der Schule lernen. Wir können sie auch nicht in einem Theologiestudium lernen. Wir können sie auch nicht erarbeiten und jetzt ganz wichtig, wir können sie auch nicht verdienen, sondern wir haben sie einfach und zwar in dem Augenblick, in dem wir uns bekehrt haben und eine Wiedergeburt erlebt haben. Das heißt, in dem Augenblick, in dem ein Mensch Jesus seine Sünden bekennt, Jesus bewusst im Glauben in sein Leben aufnimmt, kommt der Heilige Geist in dieses Leben hinein und der Heilige Geist gibt diesem Menschen von diesem Augenblick an diese göttliche Kraft. Das heißt, wenn sie bekehrt und wiedergeboren sind, dann haben sie alle diese göttliche Kraft in sich. Fragen Sie mal, jetzt nicken Sie bitte, sind Sie bekehrt und wiedergeboren? Gut, dann haben Sie diese göttliche Kraft in sich. Die ist einfach da. Und jetzt müssen wir erleuchtete Augen bekommen, dass wir uns dieser göttlichen Kraft bewusst sind. Ich möchte Ihnen einige Zitate zeigen von Billy Graham. Billy Graham war ja der wahrscheinlich bekannteste und vielleicht auch gesegnetste Evangelist aus dem letzten Jahrhundert. Natürlich, er hatte die Gabe der Evangelisation. Das heißt, wenn Sie andere Geistesgaben haben, wird sich diese göttliche Kraft in Ihrem Leben anders auswirken. Aber ich glaube, dass wir einiges von ihm lernen können. Billy Graham hat einmal gesagt, jede Aktivität, die nicht vom Heiligen Geist geleitet ist, ist leere Geschäftigkeit. Einverstanden? Ich denke schon. Dann hat er gesagt, doch während ich rede, ist eine andere Kraft am Werk, der Geist Gottes. Der Geist Gottes hat die betreffende Person vielleicht schon seit Wochen vorbereitet. Ich habe nicht die Macht, irgendjemanden zu bekehren. Das ist das Werk des Geistes Gottes. Vor einer Veranstaltung in Düsseldorf sagte den Verantwortlichen, ich möchte noch einmal sagen, dass ich alle Ehre Gott dem Heiligen Geist gebe für das, was wir in unseren Versammlungen erlebt haben. Ich stand oft ganz zurück in den Versammlungen, denn ich fühlte, dass ich beiseite gestellt war und dass der Heilige Geist wirkte. Wir müssen ganz abhängig sein vom Heiligen Geist. Es gibt eine nette Geschichte. Ein älteres Ehepaar besuchte eine Evangelisation von Billy Graham, eine Riesenhalle. Das Ehepaar war aber leider etwas spät da und die Halle war proper voll von Menschen. Und so wurde ihnen ein Platz zugewiesen, weit oben auf der Empore, weit weg von der Bühne, mitten unter unruhigen Teenagern. Teenager haben Dummheiten gemacht, sie haben gelacht, sie haben geredet, sie waren unruhig. Und dieses Ehepaar hat sich schon ein bisschen aufgeregt. Jetzt sind wir bei Billy Graham und jetzt können wir uns nicht einmal so richtig konzentrieren, weil diese Teenies so Dummheiten machen. Und dann haben sie Folgendes beobachtet. Bitte, die Teenager haben nicht zugehört. Während Billy Graham predigte, war es plötzlich so, wie wenn eine göttliche Kraft sich auf die Teenies legen würde. Sie wurden ganz ruhig, ganz konzentriert, ganz berührt. Beim Rufsentscheidung sind sie nach vorne gegangen und haben sich vermutlich für Jesus entschieden. Verstehen Sie, das kann man nicht erklären, aber das ist genau die Kraft Gottes, die nötig ist. Und wichtig ist jetzt einfach, dass wir uns das immer wieder bewusst sind, wenn wir auch leben, wenn wir mit Menschen reden, wir haben diese göttliche Kraft in uns. Ist doch ermutigend. Also beten Sie darum, Herr Jesus, schenke mir erleuchtete Augen, dass ich immer wieder neu erkenne, welche Kraft in mir wirksam ist. Ein zweites. Damit diese göttliche Kraft in uns wirksam ist, müssen wir in der Abhängigkeit von Jesus bleiben. Im Johannesevangelium Kapitel 7 sagt Jesus, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagt er aber von dem Geist, den die empfangen sollen, die an ihn glaubten. Jesus sagt hier, wir müssen Durst haben. Was bedeutet das in diesem Zusammenhang? Das bedeutet, dass wir immer so ein bisschen unzufrieden sind mit der Situation. Natürlich sollen wir dankbar sein über all dem, was Jesus uns geschenkt hat. Wir sollen uns freuen, wenn Menschen zum Glauben an Jesus kommen, aber wir sollten immer auch ein bisschen unzufrieden sein. Durst haben. Denken, Herr Jesus, du könntest noch mehr machen. Ich sage Ihnen ganz offen, ich bin nie ganz zufrieden nach einer Evangelisation. Also ich schwebe nie einfach nach Hause. Sondern ich fahre nach Hause und dann denke ich, Herr Jesus, ich danke dir für das Wunderbare, was du gewirkt hast. Bin wirklich dankbar dafür, aber du hättest noch mehr wirken können. Da ist immer eine gewisse Unzufriedenheit da. Ich beobachte bei Pastoren, die wachsende Gemeinden haben, dass genau das ihre Haltung ist. Sie haben zum Teil, natürlich sind sie dankbar für dem, was Jesus getan hat. Sie freuen sich über den Wachstum in der Gemeinde, aber sie sind immer auch gleichzeitig etwas unzufrieden. Sie haben Durst und sie sagen, Jesus, ich möchte, dass du noch mehr wirkst. Also wir müssen Durst haben und jetzt müssen wir mit diesem Durst zur Quelle gehen. Bitte lesen Sie nochmals den Text genau. Die Quelle ist nämlich Jesus und nicht der Heilige Geist. Vielleicht überrascht Sie das, aber die Quelle ist Jesus. Die Auswirkungen, die Ströme des lebendigen Geistes, die dann aus uns herausfließen, das ist dann das Wirken des Heiligen Geistes. Also wir müssen zur Quelle gehen. Damit wir nicht nur theoretisch Durst haben, sondern ganz real, führt uns Jesus manchmal ganz bewusst in die Schwachheit hinein. Im 2. Korintherbrief Kapitel 12 beschreibt Paulus eine Szene aus seinem Leben. Er sagt nämlich, dass er einen Pfahl im Fleisch hatte. Wir wissen nicht genau, was dieser Pfahl war. Es gibt Ausleger, die sagen, es war vielleicht eine Krankheit. Manche reden von einem Augenleiden, manche von einem Hüftleiden. Es gibt Ausleger, die sagen, vielleicht litt Paulus an Depressionen. Es gibt Passagen in den Briefen von Paulus, da hat man den Eindruck, er weiß, was Depressionen sind. Je älter ich werde, umso mehr habe ich den Eindruck, Paulus spricht hier von etwas ganz anderem. Er spricht nämlich vom Leiden um Jesu willen. Und das beschreibt er im 2. Korintherbrief Kapitel 11, also unmittelbar im vorherigen Kapitel. Und ich ermutige Sie heute Nachmittag, lesen Sie mal dieses Kapitel. Und überlegen Sie einmal, wie sah das Leben von Paulus aus? Er beschreibt, dass er 5-mal mit Stöcken geschlagen wurde. Dass er 3-mal ausgepeitscht wurde. Dass er gesteinigt wurde. Dass er Schiffbruch erlitte. Dass er Hunger hatte. Dass er Durst hat. Und schauen Sie sich mal dieses Leben an und überlegen Sie, wie sah das Leben von Paulus aus? Ich sage Ihnen, er war körperlich und psychisch ein Wrack. Er war misshandelt worden, er war missbraucht worden. Und ich sage manchmal, wenn wir nur annähernd etwas Ähnliches erlebt hätten, wir hätten schon längstens die Invalidenrente beantragt oder mindestens 3 Jahre Kur. Und Paulus merkt das. Er merkt, das ist ein Hindernis. Ich bin schwach, ich kann nicht so, wie ich eigentlich möchte. Und jetzt betet er 3-mal, Herr Jesus, nimm mir bitte diesen Pfahl weg. Und nach dem 3. Mal sagt Jesus, nein, mein Lieber, mache ich nicht. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Wörtlich sagt er eigentlich, meine Kraft kommt in der Schwachheit zur Vollendung. Und dann schreibt er im nächsten Satz, darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen und Ängsten um Christi willen, denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. Und jetzt müssen Sie diesen Satz richtig sehen. Paulus meint nicht, ich bin schwach und jetzt kommt der Heilige Geist über mich und plötzlich fühle ich mich ganz stark. Sondern Paulus sagt, genau dann, wenn ich schwach bin, wenn ich nicht mehr kann, lebe ich in einer besonderen Abhängigkeit von Jesus und Jesus kann durch mich wirken und kann Großes bewirken. Die Älteren unter Ihnen erinnern sich vielleicht 1993 an die erste Pro-Christ-Veranstaltung mit Billy Graham. Billy Graham hatte damals eine Parkinson-ähnliche Krankheit und das Schlimme war, als er in Deutschland war, brach die Krankheit ganz speziell aus. Das heißt, es gab immer einen Ersatzevangelisten, der jederzeit einspringen konnte. Sie können die erste Veranstaltung von Pro Christ 1993 mit Billy Graham im Internet nachhören und nachschauen und dann sehen Sie, er war unglaublich schwach. Nach seinen Predigten kam er fast nicht mehr von der Bühne runter. Seine Predigt, ehrlich, ich sage es mal ganz offen, sie war jammervoll. Am ersten Sonntag oder am ersten Veranstaltung redet er vielleicht 8 Minuten über seine Familie, über verschiedenste Dinge, über seine Hunde und über seine Katze. Und auch der Rest der Predigt, ehrlich gesagt, gelindes gesagt, einfach schwach. Ich war kurze Zeit später in Jena in einer Kirche, die diese Veranstaltung durchgeführt hat. Und da haben mir Studierende gesagt, wir haben die Mitstudenten und Studentinnen nicht gewagt einzuladen zu Billy Graham, weil es einfach peinlich war. Und es ist wirklich so. Aber das Erstaunliche war, was Jesus gewirkt hat. Es kamen extrem viele Menschen zum Glauben an Jesus Christus. Ulrich Pazzani, der ja anschließend der Redner war von Pro Christ, hat in seiner Autobiografie geschrieben, ich habe selten erlebt, wie die Kraft Gottes in der Schwachheit so mächtig sein kann, wie damals bei Billy Graham. Ach, das soll Sie ermutigen, ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn Sie schwach sind, ist das eine ganz große Chance, weil Sie dann in der Abhängigkeit von Jesus leben. Und das Zweite, damit wir nicht nur theoretisch Durst haben, ist es wichtig, dass wir immer mal wieder auch den Mut haben, die Komfortzone zu verlassen. Sie wissen, was das bedeutet. Dass wir Dinge tun als Christen, bei denen wir genau wissen, wenn jetzt Jesus nicht eingreift, dann geht die ganze Sache den Bach runter. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich mag das überhaupt nicht. Also am liebsten habe ich eine Evangelisation, die total gut vorbereitet ist, wo es keine Überraschungen gibt, wo man alles mehr oder weniger weiß, wie es läuft. Aber manchmal ist es gut, dass wir Dinge tun, wo wir überfordert sind, dass wir die Komfortzone verlassen und dann kann Gott wirken. Ich hatte vor einigen Jahren eine Veranstaltungsreihe. Sie müssen sich jetzt einfach vorstellen, die war so gestylt. Die war so etwas von gestylt, die Musikbeiträge und all das. Ich spürte, ich bin das schwächste Glied in der ganzen Kette. Und Sie können sich vorstellen, ich war dermaßen nervös. Die Tage vorher, meine Frau hat gesagt, Schatz, was ist mit dir los? Und ich habe gesagt, du, ich bin so nervös. Ich bin total überfordert. Wenn Jesus nicht eingreift, die ganze Sache geht wirklich den Bach runter. Und es war super. Ich war wirklich schwach und ich habe gezittert. Aber Jesus hat für die Größe der Veranstaltung erstaunlich viel gewirkt. Also, wir müssen in der Abhängigkeit von Jesus leben. Und damit wir das nicht nur theoretisch tun, führt er uns manchmal in die Schwachheit. Oder wir müssen ganz bewusst auch die Komfortzone verlassen. Und damit komme ich zum Dritten. Wenn wir wirklich wirkungsvoll sein wollen, dürfen wir den Geist Gottes nicht dämpfen. Die Bibel sagt, dämpft den Heiligen Geist nicht. Nun ist es klar, wir dämpfen den Heiligen Geist durch Sünde, die wir tolerieren. Ich betone das, tolerieren. Es geht nicht um die Dinge, die Ihnen immer mal wieder passieren, die Ihnen heute oder gestern passiert sind. Sie sind zu Jesus gekommen und Sie haben gesagt, Herr Jesus, es tut mir leid, das habe ich schon wieder versagt. Das ist nicht das Problem. Sondern es sind die Dinge, wo sie genau wissen, es ist falsch, aber sie lassen es aus irgendeinem Grund zu, vielleicht weil es eine Lieblingssünde ist, sie sind nicht bereit, es loszulassen, oder vielleicht haben sie jahrelang dagegen angekämpft. Aber sie haben keinen Sieg bekommen. Und jetzt irgendwie sind sie entmutigt, haben aufgehört, haben gesagt, okay, es geht ja sowieso nicht. Sie sind natürlich froh, dass das niemand weiß in ihrer Familie und auch in der Gemeinde. Aber sie spüren, es dämpft den Heiligen Geist. Ich könnte jetzt Dinge aufzählen. Das mache ich heute nicht. Wenn Sie so etwas haben, dann könnte es sein, dass der Heilige Geist es Ihnen jetzt genau sagt. Das, was jetzt in Ihrem Gedächtnis aufgeht, könnte so eine Sünde sein, die den Heiligen Geist dämpft. Also, es könnte sein, dass zum Beispiel der Heilige Geist Ihnen jetzt sagt, ich rede immer negativ über andere Menschen. Oder ich denke negativ über andere. Oder irgend so etwas Ähnliches. Könnte so etwas könnte sein. Also einfach das, was jetzt auftaucht, das könnte so etwas sein. Ich bete für Erweckung, das habe ich Ihnen schon gesagt. Und ich habe ein Buch gelesen von John Hyde, diesem Beter. Und er erzählt eine sehr interessante Sache, muss ich jetzt einfach hier anfügen. Er hat erzählt, wie er für einen Prediger betete, der einfach das Feuer verloren hatte. Er wurde lau und jetzt hat John Hyde angefangen für ihn zu beten und wollte gerade sagen, Herr Jesus Christus, du siehst, wie lau der Prediger ist. Und dann hat ihm der Heilige Geist gesagt, John, warum redest du so negativ über diesen Prediger? Und John hat sofort Buße getan, hat gesagt, oh Herr Jesus, das wollte ich eigentlich nicht. Und dann hat Jesus ihm gesagt, danke doch für das, dass er den Dienst macht. Danke doch dafür, dass er überhaupt noch dran ist, nach so vielen Jahren. Und John Hyde hat das gemacht, hat sehr gehört, was Jesus ihm gesagt hat und hat einfach gedankt für das, was dieser Pastor auch gemacht hat und auch jetzt noch tut, obwohl er ja innerlich müde geworden ist. Und später stellte sich heraus, wenige Tage später, dass in dem Moment, wo John Hyde angefangen hat zu danken für den Prediger, der Prediger einen geistigen Aufbruch erlebte. Verstehen Sie, ich achte heute darauf, dass ich ganz sauber denke. Und ich hüte mich, ich will den Heiligen Geist nicht dämpfen. Ich denke nicht mehr, ich gebe keinen Raum mehr, negativ über Leute zu denken. Geschweige denn negativ zu reden. Ich will den Heiligen Geist nicht dämpfen. Ich möchte Erweckung. Gut, jetzt habe ich doch noch etwas gesagt, aber es scheint mir immer wieder ein Riesenproblem zu sein, wenn ich so in viele Gemeinden komme, dass man gegenseitig so, man sieht ja die Schwierigkeiten, die Nöte und dass man so negativ redet oder denkt. Hüten Sie sich bitte. Dämpfen Sie den Heiligen Geist bitte, bitte nicht, damit Gott wirken kann. So, und jetzt möchte ich aber trotzdem zwei Dinge zeigen, die den Heiligen Geist dämpfen. Und das sind jetzt vor allem Dinge, die Mitarbeiter in Gefahr stehen. Also Leute, die sich engagieren, die sagen, ich möchte Gemeinde Jesu bauen. Die stehen in Gefahr, dass sie hier sündigen und den Heiligen Geist dämpfen. Das eine, und das wird Sie überraschen, sind Lügen zur Ehre Gottes. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich bin ja begeistert von Jesus. Und weil ich begeistert bin von Jesus, will ich natürlich auch, dass andere Menschen begeistert sind. Und jetzt erzähle ich von Jesus und unter Umständen übertreibe ich. Also ich zeige von meinem Leben, mein Zeugnis, meine Geschichte mit Jesus, sage ich, also vor meiner Entscheidung für Jesus, ich war völlig am Boden, ich war so etwas von gebunden, ich bin in meinem Leben überhaupt nicht fertig geworden. Dann habe ich mich für Jesus entschieden und jetzt ist alles gut. Mein Leben ist erfüllt, ich habe keine Süchte mehr, keine Gebundenheiten mehr, mein Leben geht einfach flutsch, es geht voran. Natürlich hat Jesus unser Leben verändert durch die Entscheidung für Jesus, oder? Ich meine, sonst müssten Sie ja Ihre Entscheidung für Jesus in Frage stellen. Natürlich hat er sie verändert. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, gibt es ja auch noch dunkle Punkte in uns. Also es gibt ja immer noch vielleicht gewisse Gebundenheiten, Süchte, wo wir nicht ohne weiteres Sieg haben. Und vor unserer Entscheidung für Jesus, ja natürlich war vieles schwierig. Ich meine, sonst hätten Sie sich wahrscheinlich ja nicht für Jesus entschieden. Aber es war doch nicht alles nur negativ. Und hier müssen wir lernen, dass wir einfach sehr ehrlich sind und nicht zur Ehre Gottes lügen. Ich erinnere mich an eine Veranstaltung in der Schweiz. Meine Frau war ausnahmsweise dabei. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, ich war richtig gut drauf. Und ich habe gepredigt. Und einige Leute haben reagiert, haben einen Schritt zu Jesus getan. Ich gehe zu meinem Auto nach der Veranstaltung, meine Frau neben mir. Ich kenne sie ja inzwischen schon ziemlich gut. Und ich merke, da stimmt etwas nicht. Dann frage ich sie, Schatz, was ist? Dann sagt sie, du Schuft. Ich sage, wie bitte? Ja, sagt sie, das, was du heute geprägt hast, ist einfach nicht wahr. Habe ich gesagt, doch, es stimmt alles. Alle Beispiele stimmen, du bist Zeuge davon, du warst dabei, du weißt, alle Beispiele stimmen. Sagt sie, ja, die Beispiele stimmen, aber du hast in einer solchen Euphorie gepredigt, dass es einfach einen falschen Eindruck vermittelt hat. Lügen zur Ehre Gottes. Ich erinnere mich an eine Veranstaltung, dann hat irgendjemand einen Bericht darüber geschrieben. Sie haben nicht gelogen, aber ich habe mich gefragt, ob ich der Referent von dieser Veranstaltung war. Verstehen Sie, es hat faktisch gestimmt, aber es war schon verrückt, dass man den Eindruck hatte, es war Erweckung, aber es war nicht Erweckung. Lügen zur Ehre Gottes, da müssen wir einfach sehr aufpassen. Und das Zweite ist Stolz und Resignation. Wenn wir Erfolg haben, dann neigen wir zu Stolz. Wenn wir Misserfolg haben, neigen wir zu Resignation. Nun, dass Stolz Sünde ist, ich glaube, das ist jedem von uns klar. Die Bibel sagt, Gott widersteht dem Stolzen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Und ich sage immer wieder, das ist meines Erachtens die allergefährlichste Stelle, die überhaupt in der Bibel steht. Soviel ich weiß, ist es nämlich die einzige Bibelstelle, die ausdrücklich sagt, Gott widersteht. Verstehen Sie, Gott widersteht nicht einem jungen Mädchen, das unerwartet schwanger geworden ist. Gott widersteht nicht einem jungen Mann, der mit seinen Trieben nicht total fertig wird. Gott widersteht nicht einmal jemandem, der immer mal wieder Pornografie konsumiert. Und ich möchte richtig verstanden sein, ich heiße das nicht gut. Null Toleranz. Aber Gott widersteht nicht. Aber er widersteht den Stolzen. Als ich das gemerkt habe, habe ich gedacht, gut, ich muss ganz demütig sein. Und am Anfang hatte ich den Eindruck, ja, ich kann mich selber demütigen. Aber es geht ja gar nicht. Wenn ich mich selber demütigen kann, jetzt bin ich demütig, dann denke ich, oh, was bin ich für ein demütiger Mensch? Und schon wieder ist alles beim Alten. Also es geht nur indirekt. Also habe ich angefangen, regelmäßig zu sagen, Herr Jesus, schenke mir ein demütiges Herz und führe es einfach so, dass ich auch gedemütigt werde. Und wissen Sie, dieses Gebet erhört Jesus ganz, ganz schnell. Dann erlebt man eine Evangelisation, es gibt einen Aufbruch, man freut sich, man kommt an den nächsten Ort, es passiert fast nichts. Dann predigt man und die Leute sagen, wow, das war so gut und das hat mich so gesegnet. Man kommt an den nächsten Ort und Leute sagen, wie kann man nur so predigen? Ah, das geht jetzt wirklich auf keine Kuhhaut. Boing. Und schon wieder ist man unten. Freuen Sie sich darüber. Ist toll. Weil solche schwierige Aussagen demütigen uns und das ist die Chance, dass er uns wieder gebrauchen kann, Jesus. Also das eine ist Stolz und das andere ist Resignation. Wenn wir Misserfolg haben, dann neigen wir dazu, dass wir sagen, ich kann nichts, ich bin nichts, Gott kann mich sowieso nicht gebrauchen. Und soll ich Ihnen sagen, damit verunehren Sie den lebendigen Gott und es ist Sünde. Natürlich sind wir nicht so vollkommen, wie wir wären, wenn es keinen Sündenfall gäbe, ist ganz klar. Aber interessanterweise, trotz Sündenfall, hat uns Gott immer noch wunderbar geschaffen, hat uns wunderbare Fähigkeiten gegeben. Und wenn ich jetzt sage, ich bin nichts, ich kann nichts, Gott kann mich sowieso nicht gebrauchen, dann ist das genauso Sünde, wie wenn Sie stolz sind. Wer mich kennt, weiß, dass ich schon viele, viele Jahre als Verkündigungsevangelist unterwegs war. Ich wusste, dass ich ein Stück evangelistische Begabung habe, aber es war mir nicht klar, ist die Begabung groß genug, dass Gemeinden mich einladen. Und ich hatte immer wieder diesen Zweifel, bin ich wirklich Evangelist? Und dann hatte ich vor vielen Jahren eine Veranstaltungsreihe in einer Gemeinde, in der der früher sehr bekannte Evangelist Richard Krise ein- und ausging. Vielleicht erinnern sich einige noch an ihn. Ich durfte bei ihm wohnen, war natürlich eine große Ehre. Und wir haben jeden Abend miteinander über viele Fragen geredet. Und im Laufe dieser Abende hat er plötzlich meinen Evangelistenzweifel gespürt. Dann sagte er nach ein paar Abenden, Beat, ich habe dich jetzt mehrmals gehört. Und ich sage dir, du bist hoch evangelistisch begabt. Und jetzt begraben wir den Evangelistenzweifel. Wir sind auf die Knie gegangen, ich habe das Jesus Christus gesagt. Dann ist er aufgestanden, ging in den Garten und holte so einen Stein, sah aus wie ein kleiner Grabstein, steht heute noch in meinem Büro. Und dann schrieb er auf, an dem und dem Tag hat Beat seinen Evangelistenzweifel begraben. Und dann hat er gesagt, wenn du jetzt wieder an deiner Gabe als Evangelist zweifelst, ist das nicht Demut, sondern Sünde. Das habe ich mir dick hinter die Ohren geschrieben. Und seit diesem Augenblick gebe ich diesem Gedanken einfach keinen Raum mehr. Wenn die kommen, sage ich, nein, Herr Jesus, ich habe den Evangelisten Zweifel begraben. Ich komme zum Schluss. Die Bibel sagt, hoppla, das ist weg. Die Bibel sagt, Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Wir haben gesehen, damit diese göttliche Kraft in uns wirksam ist, müssen wir uns das immer wieder bewusst machen. Wir brauchen erleuchtete Augen und ich bitte Sie, dass Sie wirklich erleuchtende Augen um erleuchtete Augen beten. Fangen Sie an, regelmäßig zu beten. Sagen Sie, Herr Jesus, zeige mir, welche Kraft Gottes in mir wirksam ist. Wir haben gesehen, damit diese göttliche Kraft wirklich wirksam wird in unserem Leben, müssen wir in der Abhängigkeit von Jesus bleiben, also an der Quelle von ihm. Wir müssen Durst haben. Haben Sie Durst? Sagen Sie, Herr Jesus, ich wünschte, dass du aus meinem Leben noch mehr machen könntest, dass noch mehr geschehen könnte. Ich möchte das gerade auch den Älteren sagen. Vielleicht wären die letzten 10 Jahre die wirkungsvollsten Jahre ihres Lebens. Wäre doch toll. Und die Jungen, ihr habt ja noch viel Zeit. Ist doch toll. Damit wir aber wirklich abhängig sind von Jesus, führt uns Jesus manchmal in die Schwachheit hinein. Sagen Sie ja dazu. Und wir müssen hin und wieder auch die Komfortzone verlassen, tun Sie das. Vielleicht jetzt gerade in 1,5 Wochen, machen Sie mutige Dinge, die Sie vielleicht in Ihrem Leben noch nie gemacht haben, im Blick auf die Vortragsreihe. Mal gucken, was dann passiert. Und das Dritte, wir dürfen den Heiligen Geist nicht dämpfen. Wir dämpfen ihn durch Sünde, die wir tolerieren. Und von daher bitte ich Sie einfach, wenn der Heilige Geist Ihnen etwas aufgezeigt hat, bitte tun Sie Buße. Kehren Sie um, lassen Sie sich neu von Jesus erfüllen. Und leben Sie wieder neu in der Abhängigkeit. Ich schließe mit dem Satz, mit dem Paulus auch Timotheus ermutigt. Er sagt, erfülle unbeirrt deinen Auftrag. Übe deinen Dienst mit ganzer Treue aus. Und da möchte ich jetzt eigentlich fast Sie alle anschauen, dass Sie wissen, dass Jesus das zu Ihnen allen meint und natürlich auch zu Ihnen im Livestream. Gilt Ihnen. Erfülle unbeirrt deinen Auftrag, übe deinen Dienst mit ganzer Treue aus. Ich möchte gerne beten. Herr Jesus Christus, ich bin wirklich fasziniert, wenn ich dein Wort studiere, dass wir in dir alles haben, was wir brauchen, um ein wirkungsvolles Leben zu führen. Ich danke dir, dass wir damals, als wir uns für dich entschieden haben, den Heiligen Geist bekommen haben. Und ich danke dir, dass der Heilige Geist in uns ist, in uns wirkt und wir damit den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit wirklich haben. Ich möchte dich bitten für uns alle, dass du uns immer wieder erleuchtende Augen gibst, dass wir das wirklich erkennen. Ich bitte dich, dass du uns Durst schenkst, Herr, dass wir nicht resignieren, weil wir nicht so viel sehen, sondern dass wir Durst bekommen, Sehnsucht bekommen nach mehr Wirkung und dass wir dann auch bei dir sind, an der Quelle, dass du uns wirklich gebrauchen kannst. Und Herr Jesus, bewahre uns bitte, bitte davor, dass wir den Heiligen Geist dämpfen. Schenke uns ein ganz, ganz sensibles Gewissen. Amen.
In 11 Tagen ist es soweit, dass der Beat Raberi kommen wird für die 4-tägige Vortragsreihe über das Evangelium. Und wo wir vor mehr als einem Jahr in der Gemeindeleitung die Impulstage geplant haben, haben wir ja noch gar nicht gewusst, was Corona ist. Wenn ihr den Begriff gar nicht kennt. Jetzt, Beat Raberi, du hast schon Erfahrungen während dem ersten Lockdown gemacht in deinem Dienst. Corona-Lockdown, kannst du uns ein bisschen erzählen, was war anders gewesen, was war gleich gewesen, oder was sind die Schwierigkeiten gewesen? Ja.
Ich bin zuerst einmal natürlich in die Stockstarre gekommen. Sie können sich das vorstellen, denke, wow, alle Events werden abgesagt. Und dann habe ich aber ziemlich schnell gemerkt, dass Gemeinden sehr kreativ sind. Also es hat dann verschiedenste Veranstaltungen gegeben, die zuerst voll aufgenommen worden sind und dann abgespielt worden und man hat nachher können über Zoom in Kontakt treten miteinander. Und das Faszinierende war aber, eine Gemeinde in Heidelberg, die gesagt hat, wir wollen die Vortragsreihe während dem Lockdown garantiert durchführen. Die Leute haben Zeit und wir wollen sie live durchführen, also nicht aufzeichnen, nicht in Konserven. Aber ich konnte nicht auf Deutschland können. Das ist ja, die Grenze ist ja zu gewesen. Dann habe ich gesagt, ja, wie geht das? Dann haben sie gesagt, es ist kein Problem, du kannst aus deinem Büro raus predigen und wir organisieren das, dass es dann live aus dem Gemeindehaus raus gesendet worden ist. Und dann habe ich also in der Schweiz, in Adetschwil, in meinem Büro predigt und sie haben das ausgestrahlt live in Heidelberg. Und das Erstaunliche war einfach, dass wir natürlich das X-Fache von Leuten erreicht haben. Ich bin schon mal in dieser Gemeinde, ich habe gewusst, wie viele Leute man ungefähr erreicht. Und wir haben also das X-Fache, also etwa fast das Dreifache rein an Klicks gehabt. Dabei bin ich nüchtern genug, dass natürlich nicht alle, die mal anklicken, das dann auch anschauen. Aber wenn man sich auch vorstellt, dass mehr als eine Person das vielleicht schaut, dann ist es doch sehr erstaunlich gewesen, wie viele Menschen das Evangelium haben können dort hören.
Ja, komm doch noch ein bisschen näher zum Tisch, dann wirst du noch besser beschonen, das hilft der Kamera.
Sehr gut.
So aus dem Bauchgefühl heraus würde man ja sagen, ja, also jetzt ist für so eine Vortragsreihe nicht gerade der beste Zeitpunkt. Oder man könnte sogar sagen, der denkbar schlechteste Zeitpunkt für so einen Impulstag. Aber Beat, wo siehst du auch Chancen? Oder gibt es die überhaupt für die Verbreitung vom Evangelium, obwohl jetzt da die Beschränkungen wieder verschärft worden sind?
Ja, wir können ja nichts machen im Moment. Es ist einfach so, ich habe es vorher schon gesagt, ich sehe eine grosse Chance. Ich sehe auch eine Gefahr. Ich empfinde im Moment Christen unglaublich defensiv. So ein bisschen auch in der Schockstarre und sagt, ja, es geht ja gar nicht und so weiter. Aber es ist eine Chance und auch jetzt die Massnahmen, man kann nicht mehr so umhühnern am Abend, man ist daheim. Und von dem her glaube ich tatsächlich, dass es eine ganz besondere Chance ist, um das Evangelium zu verkündigen. Natürlich hätte ich gern in einer vollen Saal predigt, aber das, was wir jetzt erreichen können über den Livestream, ist wahrscheinlich eine grosse Chance.
Wir leben ja in einer nachpost-christlichen Gesellschaft, sagt man dem, oder? Jetzt habe ich schon gesagt, was es heisst. Post heisst eben nachchristliche Gesellschaft. Das spüren wir allen entdecken und enden. Aber die Frage an dich, Beat, damit Menschen wieder offener werden für das Evangelium, können wir als Gemeinde oder als einzelner Christ etwas dazu tun, beitragen, oder ist das allein Gottes Sache?
Ja, ich bin sehr viel wirklich intensiv mit Jesus auch zusammen gewesen. Und seit ein paar Monaten ist für mich die Frage, ob Gott nochmal eine Erweckung schenken will. Es gibt Hinweise, die in die Richtung gehen. Wenn man die Kirchengeschichte anschaut, dann merkt man, immer dann, wenn Christen das Anliegen bekommen haben für Erweckung, könnte das ein Kennzeichen sein, wie wenn jetzt der Heilige Geist so etwas schenken will. Und es ist wirklich auffallend, ich könnte Ihnen verschiedenste Beispiele sagen, wo ich mit Menschen zusammenkomme, also auch mit Verantwortlichen, über das Thema Erweckung rede und tatsächlich sie darauf aufspringen und sagen, wir können uns das vorstellen. Ich bin jetzt gegen das Ende von meiner Laufbahn und ich habe dem Herrn Jesus gesagt, ich wünschte mir nochmal eine Erweckung. Und ich habe mich jetzt nochmal mit Literatur auseinandergesetzt, was haben unsere Glaubensväter gesagt, was sagt die Bibel über Erweckung. Und sie haben immer wieder gesagt, unsere Glaubensväter, wenn wir den Preis zahlen, dann wäre Erweckung jederzeit möglich. Also ähnlich wie der Bauer im Frühling säen muss und ecken muss und pflügen muss und so weiter. Wenn er das gut macht und Gott das dann noch das Gedeihen dazu gibt, dann gibt's im Herbst normalerweise eine Erweckung, Ernte. Und so haben unsere Väter das auch gesagt. Sie haben gesagt, wenn wir den Preis zahlen, dann werden wir Erweckung erleben, aber wir müssen den Preis zahlen. Ich habe immer wieder gefragt, Herr, ist das jetzt einfach, weil das mein Wunsch ist oder ist von dem Heiligen Geist? Das weiß ich natürlich nicht. Interessant ist aber, dass in der Losung vor ein paar Tagen Haggai war, der Herr erweckte das Zerubabel und Josua und das ganze Volk. Und meine Frau, ich lese Losungen nicht, aber meine Frau liest Losungen und ist ganz angesprochen von dem. Und dann habe ich das Buch Haggai gelesen. Und das Buch Haggai hat mich sehr ermutigt, weil am Anfang sagt Gott, ihr macht euch, täfert euch Häuser für euch, schaut aber für den Tempel nicht. Und dann reagiert der Zerubabel, die Josuas Volk tatsächlich, sie werden gehorsam und dann gibt's eine Erweckung. Und dann fangen sie wieder an, den Tempel zu bauen und dann kommt gerade wieder eine Enttäuschung, weil sie sehen nicht so viel und es ist ein armer Tempel. Und dann sagt Gott, immer nicht traurig sein, der Tempel wird viel, 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 viel schöner werden als der erste Tempel. Und ich habe dann noch die Auslegung von Gerhard Meyer dazu gelesen und er sagt, ja, das könnte eine Dreifach-Erfüllung sein von dieser Prophetie. Also das erste Mal der Tempel an sich, der, der gebaut worden ist, unter dem Herodes ein gewaltiger Tempel geworden. Dann ist gemeint Jesu der Tempel, also die wird herrlich sein, sagt da anscheinend der Prophet. Und natürlich eventuell, der, weiss ich auch nicht genau theologisch, der Tempel im tausendjährigen Reich. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist ja jetzt super, das ist ja fast eine Zusage, dass die Gemeinde Jesu herrlich werden sollte, und das ist ja in der Kirchengeschichte auch gewesen. Und jetzt sagt Gott da genau, eben, sie müssen Buße tun, sie müssen Hauptgewicht legen auf den Bau vom Tempel, also auf den Bau würde jetzt für die Gemeinde Jesu legen, und dann wird es passieren. Ich habe gesagt, Herr Jesus, warum steht das Buch Haggai da? Einfach damit ich mich freuen kann, was du damals gemacht hast, oder hat das auch heute noch etwas zu sagen, und wenn ja, ich denke, dann könnten ja unsere Väter recht haben, wenn wir den Preis zahlen, könnten wir eine Erweckung erleben. Also ich bin im Moment unglaublich ermutigt. Trotz der Corona-Krise, die mich natürlich furchtbar ärgert, muss ich schon sagen. Aber ich wer weiß, was Gott noch will tun, aber wir müssten den Preis zahlen. Und der Preis wäre ganz Hingabe an Jesus, so wie wir es abschätzen können. Klarer Gebetsgeist, wir müssen intensiv beten, das ist klar. Und Sünde nicht tolerieren und so weiter. Vielleicht werde ich heute noch das eine oder das andere auch zum Thema sagen. Das ist so meine Haltung im Moment.
Ja, noch eine letzte Frage, Beat, die uns natürlich abweckt. Kannst du uns ein paar Tipps geben, wie wir jetzt in dieser Zeit, wo vieles eingeschränkt wird, einfach wirkungsvoll oder sinnvoll können einladen zu diesen Impulstagen?
Ja, da gibt's verschiedene Möglichkeiten. Also, das eine ist natürlich, dass sie einfach sagen, bist du bereit, in die FG zu kommen? Ich meine, wir haben ja einen gewissen Platz, eine gewisse Möglichkeit. Und dann müssen wir dann spontan schauen, wer drin ist, dass Saal 50 nicht überschritten wird. Ich will Sie aber ermutigen, kommen Sie auch. Es wäre ziemlich schwierig, wenn dann gar niemand im Saal will, weil alle Rücksicht nehmen für die, die die Leute mitnehmen. Also, kommen Sie gleich. Lieber, dass sie sagen, okay, jetzt sind wir zu viel, dann gehen wir halt raus, damit Leute mitgebracht haben, können kommen, gehen wieder heim. Sie verstehen, was ich damit meine. Also bringen Sie Leute hinzu, das ist natürlich fast das Beste. Das Zweitbeste ist, dass, nein, nicht das Zweitbeste, einfach die zweite Möglichkeit ist, dass Sie Leute heim einladen. Soweit das von der Corona-Massnahme in anderthalb Wochen noch möglich ist. Sie müssen dann ein bisschen schauen im Internet, wie viele Leute dürfen Sie da drin haben und so weiter. Und dann nehmen Sie sie mit, laden Sie sie ein zum Essen und nachher gehen Sie in den Livestream und schauen gerade live einfach mit. Und die dritte Möglichkeit, das ist jetzt die ganz grosse Chance, ist, dass Sie wirklich den Link mutig einfach verschicken. Ich weiß nicht, wo Sie überall irgendwo so Möglichkeiten haben, WhatsApp, Facebook und so weiter, auch persönliche Mail, dass Sie einfach das verschicken, mutig mit dem Link. Und dann können Sie vielleicht sogar sagen, los, ich schaue den Livestream auch daheim und morgen lüte ich dir mal an und frage, wie es dir gefallen hat oder was du darüber denkst. Wäre eine Möglichkeit. Und wenn Sie nicht den Mut haben, verstehe ich auch, die Leute nachher gerade zu konfrontieren und zu fragen oder denken, nein, das passt nicht, verschicken Sie trotzdem den Link. Einfach mutig den Link verschicken. Ich glaube, Sie machen auch noch eine Briefkastenaktion, wo Sie die Flyers machen, wo ja gross steht per Livestream, dass einfach Leute auch ein Stück einfach aus Neugierigen schauen. Also ich mache das auch. Wir werden Hochdeutsch predigen, in jedem Fall, weil ich will es auch nach Deutschland schicken. Also von dem her ist es soweit.
Ja, noch kurze Ergänzung jetzt für die, die ein iPhone haben. Das sind ja ganz viele unter uns. Es gibt seit gestern auf unserer Homepage eine Möglichkeit, dass man WhatsApp-Flyer abladen. Das heisst, für das WhatsApp kann man die abladen und man kann verschicken mit allen Themen. Oder man kann dann auch, es gibt dann auch noch Flyer für den Status im WhatsApp. Und da kann man, wenn man will, jeden Tag ist dann für jedes Thema, kann man dann am Donnerstag aufladen, dann für den Freitagsthema, für den Samstag und für den Sonntag. Also, der Michi Koloff hat das bereits parat gemacht, ihr könnt es auf der Homepage ganz einfach abladen.